Diesen Lichter könnt ihr ein bisschen vielleicht mehr runterfahren und ein bisschen das Licht von der Audience also hochfahren. Das ist gut so, ja. Dass ich euch besser sehen kann. Ihr braucht mich nicht sehen, nur hören. Ich muss euch sehen, weil ich möchte zu Leuten reden, denen ich in die Augen gucken kann. Ne? Ich bin kein Augenarzt, aber dafür bin ich ein Pastor. Und ein Pastor muss immer in die Augen schauen, damit man sieht, also, ob die Leute aufnahmefähig sind oder nicht. Ne? Da kann man sich danach richten. Also meine Frau und ich haben wirklich Freude, mit euch sein zu dürfen dieses Wochenende. Wir reisen sehr viel, wohnen in Kanada, in der Stadt Edmonton, Alberta. Wir haben 5 Kinder und wir haben Enkelkinder, also 11 an der Zahl. Und das wächst. Unser Sohn hat gerade eben jetzt noch geheiratet, also vor kurzem hier in München. Und dann also erwarten wir, dass da auch noch was kommt. Ne? So, ich habe gesagt, wenigstens 12 müssen wir haben. Ne? Das ist dann schon eine gute Zahl, ob das in Fußballmannschaft oder die Jünger Jesu sind. Ne? 12 ist immer eine gute Zahl. Und so erwarten wir, dass wenigstens noch mal 1 mehr haben werden. Wenigstens also dann jetzt von dieser Ehe. Und so, meine Frau, wir reisen überall, also in ganzen 5 Kontinenten. Wir haben Dienste in verschiedenartigen Gemeinschaften und Denominationen. Alles von Pfingstler, Charismatiker, Baptisten, Methodisten, Brüdergemeinden, Anglikaner. Also alles, was du so denken kannst, quer durch den Garten. Also wir sind eingeladen in verschiedenartige also Denominationen. Und wir kennen so manchen Stil, so manche Bewegungen, so manche Dinge, die gut und nicht so gut sind in solche Bewegungen, aber insgesamt also haben wir das Vorrecht, solche also Menschen dienen zu dürfen. Das ist für uns immer eine große Freude, dass wir so dieses also haben können. Nun, als wir dann hörten, dass wir also, wo wir den Termin ausgemacht haben, dass wir herkommen, haben wir auch dafür gebetet, ne, dass es auch hier bei euch also wirklich so vorangehen soll, wie es woanders geht, und dass wir euch ein Segen sein können. Ihr wart uns zum Segen, das wisst ihr vielleicht nicht, aber schon also Präsenz, die da ist und die Gegenwart Gottes und das Miteinander beten und singen, das ist schon also ein Stück, also ein Segen für uns, ja. Und dass noch ältere Geschwister dazugekommen sind, sehr, sehr schön. Weißt du, man ist immer nur so alt, wie alt man sich fühlt. Ne? Ja. Also ich bin jetzt schon 66 Jahre alt. Ne, unsere älteste Tochter ist 45 gerade geworden. Und wenn du denkst, also wir haben also eins von unseren Enkelkindern, die geht schon zum dritten Jahr zur Uni. Also das ist schon also dann massive Unterschiede. Und unser Sohn, der jetzt geheiratet hat, ist 29. Und weißt du, irgendwie als Nachkömmling hat er uns wirklich fit und jung gehalten. Ja, wir haben gedacht, wir haben 4 Kinder, alles ist in Ordnung, geht's fein, wir haben schon unser Zeug, also was Kindersachen anbetrifft, alles weggegeben oder verkauft, alles schön in Ordnung. Nach 9 Jahren meldet er sich. Und da haben wir gedacht, was, wir sollen noch Kinder haben? Unsere Tochter war schon 16 zu der Zeit, ne? Und als meine Frau wusste, dass sie schwanger ist, da hat sie gesagt, ja, wir müssen das den Kindern erzählen. Und als wir dann gesagt haben, du, also, wir bekommen noch ein Kind. Was? Ihr seid doch alt. Und jetzt wollt ihr noch ein Kind haben? Also, das war ja für uns, weißt du, wirklich damals so was ganz Besonderes. Aber du, als er dann kam, also, die haben da rumgeschleppt und gefüttert und getragen, Windel gewechselt, und Gott sei Dank, dafür brauchte es es nicht tun. Also, du, es war schon eine Freude, weißt du, so ein Nachkömmling zu haben im Hause. Und weißt du, das war wirklich von Gott gewollt, weil wir mussten so manche Dinge lernen. Weißt du, du kannst als älterer Mensch die Jugend nicht verstehen, es sei denn, dass du jemand hast im Hause, der jung ist. Wirklich. Und ich kann euch sagen, so oft, also laden Sie mich ein zu irgendeiner Jugendversammlung. Einmal war ich in Singapur in einer Jugendversammlung, also die war ja Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst, also der stattfand. Also da waren so etwa was 400, 500 Jugendliche, die da waren, ne? Und ich habe keine Ahnung gehabt, wo sie mich eingeladen haben. So, da haben sie gesagt, ja, also du sprichst dann für unsere Jugend. Ja, okay. Wir sind essen gegangen nach dem zweiten Gottesdienst und dann, also, jetzt gehen wir zu der Jugendstunde. Als wir da reinkamen, du, also, mir war ein bisschen komisch geworden. Alle, Also euer Lichter, das ist ja dezent, ne? Also die Lichter, die sie da hatten, und dann weißt du, die ganze Laser, ne? Und dann die Smoke Machine und weißt du was alles, weißt du? Also du, da ist richtig also die Show abgegangen, du. Und dann ging also the Power, 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 ne? Und also die Jugendlichen haben da Rap gesungen und dann so gesungen und so gesungen. Und ich habe zum Pastor gesagt, weißt du was? Also ich gehöre nicht hierhin. Ich finde mich jetzt also noch mal so alt, wie ich früher war, bevor ich da reinkam. Ne? Also meine Zeit, also passe ich überhaupt nicht. Aber das Wort Gottes ist egal, ob du jung oder alt bist. Und da habe ich gesagt, ich predige halt, was ich zu predigen habe. So, ne? An der letzten Chorus haben die so eine Kurve gemacht, weißt du, von ihren harten Musik und von ihren, also Taktu, die haben alle vorne gestanden. Die waren nicht so brav, wie ihr sitzt, also steht da vorne so. Die sind alle nach vorne gekommen, ne? Und yay, weißt du, und zugejubelt und so und dachte, oh, lieber Heiland, hilf mir doch hier, weißt du. Also was ist denn das für ein Club hier, ne? Aber in der letzten Chorus, Wende, die haben einen Anbetungschor gesungen. Und da kamen Jugendliche nach vorne, Unbekehrte, zum ersten Mal in diesem Gottesdienst, mit dem Kopf zum Teppich hin, ihr Leben bald ausgeheult, die haben sich zu Jesus bekehrt, bevor ich gepredigt habe, in einer wunderbaren Art und Weise. Und da habe ich gemerkt, weißt du, wir sind manchmal so, dass wir denken, also nur so geht es und anders geht es nicht und das ist gut und das ist nicht gut und das ist also etwas, also was wir tun sollen oder nicht tun sollen. Weißt du, bei Gott ist das etwas anders, ne? Und ich tue manchmal sehr zurückhaltend dastehen und denke, Herr, du musst wissen, was du hier machst, ne? Also das ist nicht meine Sache. Und weißt du, daraus entstehen die größten Segnungen Gottes. Mein Weg ist nicht Gottes Weg immer. Und manchmal müssen wir als Gotteskinder, überhaupt wenn wir älter sind, aufpassen, dass wir unsere Jugendlichen nicht also in irgendeiner Weise abstempeln und dass wir ihnen Barrikaden also vor die Füße stellen oder sowas, ne, dass wir sie segnen, auch wenn sie ein bisschen anders sind wie wir, ne? Danke für zwei, die Armen sagen. Der Rest heute Abend wird noch mitkommen, ne? So, weil wir eben also in Kanada leben und also unsere deutsche Sprache nicht mehr so gut ist, dann müsst ihr mir vergeben, ne? Ich übe immer Deutsch, wenn ich hier bin, ne? Und dann übe ich ein bisschen auf wieder mein Deutsch und dann gehen wir wieder weg und sind wir für eine ganze Zeit weg und wenn wir da wieder mal in Deutschland aufkreuzen, also die erste Woche ist immer am schwierigsten. Da stehen meine Studenten und ich auch, ne? Und da geht schon wieder ein bisschen besser, ne? Und so. Es ist halt mal so, wir sagen das in Englisch, if you don't use it, you lose it. Ne? So, und weißt du, die Gelegenheit haben wir nicht, dass wir das immer gebrauchen können. In Kanada kannst du nicht auf der Straße gehen und Leuten Deutsch sprechen. Ne? Also das geht nicht. Und überall, wo wir in der Welt reisen, auch nicht. Ne? Aber wir versuchen wenigstens, die Sprache beizubehalten, dass wir euch dienen können. Heute Morgen sprachen wir über die unsichtbare Welt. Und also in dem allen habe ich auch also zwei Sachen erwähnt. Einmal, dass die unsichtbaren Wesen, die von Gott geschaffen worden sind, ein Freiwilliger gegeben worden ist, sich zu entscheiden für oder gegen Gott. Ein Drittel der Engel Gottes, die heilig, genauso heilig wie alle anderen, auch geschaffen worden sind, haben also eine Stellung genommen und eine Position gegen Gott, haben sich für den Satan entschieden und sind mit ihm dann auch also in die unsichtbare dämonische Welt mit hinein und also wirken bis auf heute noch, also die nicht gebundenen, sondern die anderen da sind. Ne? Sie hatten ein Augenblick, einen Moment in ihrem Leben gehabt, wo sie eine Entscheidung treffen mussten. Für oder gegen Gott. Sind Dämonen geworden, die sich gegen Gott entschieden haben und die anderen, die heilig geblieben sind, sind versiegelt für immer und ewig als heilige Engel Gottes, die Gott dienen. Und so haben zwei sichtbare Mächte in unsichtbaren Welt, die sichtbare Welt beeinflussen. Und jeder Mensch, der in diese Welt hineinkommt, wird zwischen diese zwei Mächten sein Leben verleben. Und jeder Tag unseres Lebens fordert dich und mich uns heraus, dass wir täglich Entscheidungen treffen müssen. Wir treffen nicht nur einmal im Leben Entscheidungen, wir treffen jeden Tag eine Entscheidung. Du hast deine Entscheidung getroffen, heute Abend hier zu sein. Du könntest zu Hause sein und deine Füße hochhalten und Fernsehen gucken und wäre es auch so, ne? Aber du hast eine Entscheidung getroffen, hier zu sein. Und diese Entscheidungen sind so wie Ziegelsteine oder so wie Blocks oder wie Baumaterial, das jeden Tag gebaut wird und irgendwie bauen wir unser Leben und siehst du also dann das Resultat dessen, wie wir die Entscheidung getroffen haben, bestimmt unser Leben, Glück, Unglück, also froh oder nicht so froh sein, reich oder arm sein, studiert oder unstudiert sein, was immer, ne? Die Entscheidungen, die wir treffen, die bringen dir deine zukünftige Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, leben oder nicht zu leben. Ne? Einer sagt also, zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Das ist eine furchtbare Situation. Und siehst du, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Dämonen haben ihre Entscheidung getroffen, Engel haben ihre Entscheidung getroffen und jeder Mensch muss eine Entscheidung treffen. Und damit musst du leben und damit hast du auch gleichzeitig deine Destination bestimmt. Es gibt drei ganz wichtige Entscheidungen, die jeder Mensch trifft, also von klein auf. Ich wünsche, wir wären so wie Adam und Eva, die sind vollkommen geschaffen worden. Also die konnten reden, die brauchen nicht zur Uni gehen, die haben alles gewusst. Also die haben also vollkommen funktioniert als ein erwachsener, reife und auch ein intelligenter Mensch. Ne? Aber wir haben das Furcht nicht. Wir werden geboren in dieser Welt und wir wachsen auf und müssen lernen, sind beeinflusst, ob das jetzt der Mutter ist, ob das jetzt der Kindergarten ist, ob das jetzt die Schule ist, ob das die Freunde sind. Wir stehen unter dem Einfluss und jeden Tag müssen wir da irgendwo unseren Weg finden, unsere Entscheidung treffen und das tut uns entweder gut oder schlecht dienen. Und so, die Bibel sagt uns, dass den Menschen überlassen ist die Freiheit, sich selber zu entscheiden. Niemand wird einmal Konsequenzen ziehen, aufgrund von, ja, du, das haben meine Eltern gemacht oder das ist die Schuld von meinem Nachbarn oder von meinem Lehrer oder von irgendjemandem. Du, im Himmel wird es keine Entschuldigung geben. Du hast die Entscheidung. Drei ganz wichtige Entscheidungen. Einmal, wir entscheiden, was für einen Beruf wir erlernen, ne? Da können wir auch Hilfe haben von den Eltern oder von Professoren oder von irgendjemandem, aber trotzdem am letzten Endes doch, also es kommt darauf, dass wir sagen, ja, ich will studieren, ja, ich will ein Handwerker werden, ja, ich will Bäcker werden, Arzt werden, was immer werden. Wir entscheiden unser Beruf. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Diese Entscheidung ist nicht so permanent. Weißt du, dass meiste Männer zwischen 30 und 45 Jahre haben schon zweimal ihr Beruf gewechselt. Das ist eine Pauschalzahl jetzt, das ist nicht alle, aber viele. Zweimal schon Beruf gewechselt in diesen Jahren. Das heißt also, das ist nicht so permanent. Ist auch nicht so tragisch, weißt du, wenn du es tust. Bei uns gehen junge Leute auf die Uni und wenn sie fertig sind, da gibt es keine Arbeitsstelle, dann machen sie etwas, was sie gar nicht gelernt haben. Weil es dann keine Arbeitsstelle gibt für diesen Beruf. So, da enden sie wieder, ne? So. Zweite Entscheidung ist wichtiger. Lebenspartner. Da kannst du nicht sagen, weißt du, wir entscheiden uns und wir probieren aus und wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt also auseinander wieder und dann nehmen wir den nächsten und dann probieren wir da aus und wenn es da nicht klappt, dann gehen wir zu den nächsten und wenn es da nicht klappt, gehen wir zum nächsten. Es gibt immer Ausnahme, also wo manche Sachen nicht funktionieren und gewisse Dinge also unterlaufen und eine Ehe scheitert. Aber im normalen Zustand, jeder Einzelne am Altar geht, da wird gesagt, bis der Tod uns scheidet. Das ist die Absicht, ne? Das ist die Absicht. So, das soll eine permanente Entscheidung sein. Die dritte Entscheidung ist noch wichtiger, weil diese Entscheidung ist Entscheidung der Ewigkeit. Wo willst du deine Ewigkeit zubringen? Die ist permanent. Wenn da einmal also daneben geht, also dann ist permanent also so, wie er sein. Entweder ist die Hölle oder ist der Himmel. Heutzutage wollen wir von der Hölle nichts wissen, Himmel ist automatisch da, aber von der Hölle reden wir heute nicht mehr. Und das ist falsch. Die Hölle ist genauso real wie der Himmel. Und darüber muss auch manchmal was gesagt werden. Ne? So, jetzt treffen wir diese drei wichtigen Entscheidungen, die unser Leben bestimmen, unsere Zukunft bestimmen und schlussendlich dann auch unsere Ewigkeit bestimmen. Jeder Mensch auf dieser Erde, ist egal wie lange du leben wirst, wirst du von diesen Konsequenzen deiner Entscheidungen leben, profitieren oder am Verlieren sein. Jeder einzelne von uns. Weißt du, du kannst noch aus dem kleinsten Ort kommen, das unbekannt ist, dass es noch nicht mal auf der Landkarte erscheint, und du kannst zu der Kanzlerin oder Kanzler Deutschlands werden. Kein Problem. Die unwichtigsten Orte haben die besten Leute der Welt produziert. So, weißt du, wenn ihr denkt, dass Laubheim ein kleiner Ort ist, du kannst dir vorstellen, du, von hier können die also Personen also der weltweiten Wichtigkeit kommen. Ist ja kein Problem. Ne? Mose, und von dem wollen wir was lesen, interessanterweise war in einer sehr ungünstigen Zeit geboren. Man trachtete nach seinem Leben. Seine Mutter hat gedacht, okay, also das Einzige, was ich machen kann, mache ich einen Korb. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich, wenn ihr gläubig seid oder bibellesende Menschen seid. Ne? In den Korb rein, also ins Wasser, und lass ihm also den Fluss runter und Gott bewahre dich. Ja, was soll ich sonst noch machen? Ne? Ihr wisst ja, er endete dann bei Pharao. Seine Tochter hat ihn gefunden, hat sie mitgenommen, hat nicht gesagt, dass das ein jüdisches Kind ist, hat sie ins Haus genommen, in den Palast, und jetzt wächst Mose auf. Er ist ausgebildet von allem das Beste, und wird zum Prinz Ägyptens. Er ist der Nachfolger Pharao. Ihm gehört alles in der Zukunft. Und nun kam ein Augenblick in seinem Leben, wo er eine Entscheidung treffen musste. Und die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 24 bis 26, heißt es, aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen ist, als er reif genug war, also in seinen Gedanken, in seiner, also Intellekt, sein Ratio. Er war schon alt genug, würden sagen, vielleicht so 18, 19 Jahre alt. Also hat er, als er so herangewachsen ist, wollte nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen. Ja, du. Aber da kommt was dazu, ne? Lieber wollte er sich zusammen mit dem Volke Israel misshandeln lassen, als flüchtige Genuss von der Sünde zu haben. Du, das ist keine leichte Entscheidung. Wenn du das ganze ägyptische Reich in deiner Hand hast und du weißt, ich bin der nächste Pharao, und wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr der Sohn der, also Tochter Pharaos heißen, ich will mich lieber zu diesen Juden, die Sklaven sind, zu bekennen und mit ihnen zu leiden für eine Zeit, das war keine leichte Entscheidung. Einer verliert heutzutage einen Job, weißt du, und der klagt schon Gott an, bald in Gericht, ne, dass er ihm sowas angetan hat, du. Aber dieser Mose, du, der ist verstanden etwas. Und dann heißt es, er hielt die Schmach des Messias für einen großen Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er dachte an den künftigen Lohn. Ja, Mose. Also die Entscheidungen können uns entweder einschränken oder erweitern. Jede Entscheidung trägt dazu bei, wie immer also das so in deinem Leben aussieht. Ne? Und nun sehen wir hier, Mose hatte seine Entscheidung getroffen. Als wir einmal in Argentinien waren, da hatte mir der Pastor von einer Gemeinde erzählt, der hat eine größere Jugend gehabt, so vielleicht bei der 80 oder so rum. Und weißt du, sagt eines Tages hat die Jugendleiter zu ihm gesagt, weißt du was, wir möchten gerne so in die Berge fahren und da wollen wir so eine Jugendfreizeit für 3 Tage haben. Geht das? Ja, Pastor sagte, gut, organisiere das und es geht. Der Jugendpastor war ein Einzel, der war noch nicht verheiratet, Mann. Und weißt du, wenn ein Jugendpastor oder ein Jugendleiter ein gut aussehender Junge ist, da gibt es manchmal so ein bisschen Spannung bei den Mädchen in der Jugend. Viele von diesen Mädels wollten diesen jungen Mann heiraten. Und die wussten nicht, wie sie an ihn rankommen. So, eines Tages, als diese Freizeit organisiert wurde, haben sie 3 Busse bestellt, mit denen sie dann also in die Freizeit fahren. Und da waren 2 Mädels da. Eine unheimlich hübsch, aber arm. Und die andere die war sehr reich, aber nicht so gut aussehend. Und die beiden waren total drauf aus, also den Mann zu kriegen. So haben sie immer wieder mal, wenn die Jugendstunde da war, also nicht wie bei euch, die hätten schon eine halbe Stunde früher gekommen, hätten sich vorne hingesetzt, weißt du, damit er sie gut sehen kann. Ja, ist auch ein Vorteil, weißt du, wenn sowas passiert, ne? Also die kommen schon eine halbe Stunde früher. Also nicht wegen Gott, ne? Also wegen jungen Mann da, ne? Und jetzt sind sie beim Einsteigen und die zwei warten. Erster Bus wird gefüllt, der zweite Bus wird gefüllt und jetzt kommen sie zum dritten Bus, ne? Und dann die zwei haben immer, ja, geh, weißt du, haben sie alle nach vorne reingeschickt. Und zuletzt blieben nur noch die zwei draußen. Und als sie dann reinkamen, die einzigen Plätze, die noch frei waren, ganz hinten im Bus, an der letzten Bank, weißt du, da können so fünf sitzen. Ne? Und da haben sie gesehen, drei Plätze sind frei. Und die beiden marschierten rein, der eine sitzt auf eine Seite, auf der andere Seite und der mittlere Platz war leer. Wo sitzt der junge Pastor da? Auf diesem Platz. Ne? Und jetzt sitzt er da und die fahren los. Und als sie dann in die Berge kamen, ihr wisst ja, wie das geht, der Bus geht um die Kurven rum und da geht mal so und da geht's mal so und da geht's mal so und da geht's mal so. Einmal an die Schöne, einmal an die Reiche, einmal an die Schöne, einmal an die Reiche. Ja, und das geht so hin und her. Und jedes Mal, weißt du, wenn es auf die Schöne kam, führe mich in die Versuchung, hat er gebetet. Als es rüberkam auf die andere Seite und bewahre mich von dem Übel, das war die Reiche gewesen. Aber eines Tages musste er doch die Entscheidung treffen. Was denkt ihr, welche hat er geheiratet in einem armen Land Argentiniens? Was denkt ihr? Die Reiche? Wie viele von euch? Eine? Nur einer glaubt das? Zwei. Oh, was für ungläubige Menschen seid ihr hier. Er heiratete die arme Hübsche. Das kannst du schon im Hohen Lied lesen. Also die Männer sind mehr aus auf das, was sie sehen, nicht auf das, was sie haben sollen. Ne? Steht da, liest doch mal Hohes Lied. In den ersten drei Kapiteln wird euch ganz klar und deutlich gemacht, also worum es geht bei den Männern und Frauen. Also da ist eine gute Auseinandersetzung da. Aber das ist aber nicht mein Thema. So, er hat eine Entscheidung getroffen. Lieber die Arme, aber die Hübsche. Was würde passieren, wenn er in 10 Jahren ohne Arbeit, ohne Geld ist und sie sagen würde, hätte ich lieber doch die Reiche geheiratet, ne? Aber es ist zu spät. Sie, die Entscheidung hat ihn bestimmt. Und weil wir die Zukunft nicht wissen, weißt du nicht ganz genau, wo das hinführt und was es passieren kann. Aber irgendwie in der Bibel sehen wir, dass Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, diese Entscheidung nicht nur ihr Leben anbetrifft, sondern jeden Einzelnen um sie herum. Eva hat eine Entscheidung getroffen, vom Baum zu essen. Und die Bibel sagt uns, bis auf den heutigen Tag, jeder einzelne von uns ist in Sünden geboren. Ihre Entscheidung ist immer noch effektiv und immer ist noch ein Nachteil für jeden Einzelnen, der in diese Welt hineinkommt. Wenn Eva nicht gesündigt hätte, würden wir heute alle im Paradies sein. Eine Frau. Ich meine, ihr lieben Frauen, also nichts dagegen euch. Eine Frau sündigt. Und dadurch ist die ganze Bevölkerung dieser Erde bis auf den großen Tag des Gerichts dadurch beeinflusst. Einmal eine Entscheidung. Ne? Da haben wir Abel und Kain, die Söhne. Der eine hat eine Entscheidung getroffen, du. Also ich kann das nicht abweisen, dass dem sein Rauch hochgehen, meine nicht. Also das heißt, er wird angenommen von Gott, ich nicht. Also du, tötete ihn. Er, Kain eigentlich, meint Erlöser. Die haben geglaubt, tatsächlich geglaubt, Adam und Eva geglaubt, dass eigentlich in dem Sohn sie schon Erlösung finden werden, dass sie wieder, also zurück zum Garten Eden kommen können, dass sie wieder mit Gott Gemeinschaft haben können und dass es alles gut gehe. Und so haben im ersten Sohn den Erlöser erwartet und der erste Sohn ist der Mörder gewesen. Da denkst du an einen Noah. Noah hat eine Entscheidung getroffen. Die Bibel sagt uns, nur er und seine Familie und die Zuständigen zu seiner Familie sind übergeblieben. Alles andere ist weg. Ein Mann, seine Familie und natürlich dadurch auch dann die Völker danach. Ein Mann, eine Entscheidung, nur eine Entscheidung. Und die hat das alles ausgemacht. Ein David hat eine Entscheidung getroffen. Und da hat er seinen General, seine Frau zu sich genommen, mit ihr geschlafen und ihr wisst den Rest der Geschichte, was da passiert ist. Ein Mann. Deswegen konnte er auch nichts bauen und konnte auch nicht in gewissen Dingen von Gott mehr gebraucht werden. Eine Entscheidung. Wir haben also Esther, eine Frau, die Zugang zum König hatte. Und hier ist also Esther. Sie weiß gar nicht, wozu sie eigentlich in den Palast hineingebracht worden ist und zur Königin wurde, bis auf einen Tag, wo es um ihr Volk ging, dass sie ausgerottet werden sollen. Und diese Frau hat die Entscheidung getroffen. Ich gehe rein und ich bitte um Gnade. Sie wusste aber eins, wenn sie erwartet, ohne Einladung, ohne also, dass er sie zu sich ruft, zum König kommt und in seiner Präsenz erscheint, und wenn er sein Zepter nicht hochhebt, also dann ist der Kopf weg. Und sie hat trotzdem, ohne eingeladen zu werden, gewagt den Schritt und sagt, ich gehe. Und was hat sie gesagt? Wer weiß? Was sagt die Bibel über sie? Was hat sie gesagt, also bei ihrer Entscheidung? Keiner? Ihr habt jetzt morgen früh Zeit, euch zu informieren in der Bibel. Und dann kommst du zu mir und sagst mir Bescheid, was sie gesagt hat. Ah, nein, das ist ein bisschen anders noch. Ja, es ist ein bisschen mehr dazu. Okay, bis morgen früh. Das Buch Esther aufschlagen, durchlesen heute Abend. Ne? Und am Morgen früh kommt und sagt mir Bescheid. Ne? Esther, eine Frau, hat sie ihre ganze Nation gerettet. Eine Entscheidung. Paulus trifft eine Entscheidung und bringt das Evangelium zu den Heiden. Heute haben wir das Privileg, also auch, dass wir diejenigen sind, die das Evangelium hören dürfen und dass wir auch also vor Gott Gnade gefunden haben. Gott hat einmal eine Entscheidung getroffen, dass er seinen Sohn sendet. Und das ist uns zum Guten gekommen. Eine Entscheidung, dass er seinen Sohn sendet, und als er ihn sandte, dadurch haben wir unsere Lösung und Errettung. So, weißt du, Entscheidungen sind nicht so etwas, was wir so gleich hinweggehen, ohne daran zu denken, dass jede Entscheidung jemanden trifft, neben dir. Junge Leute, ihr habt Familien, ne? Vater, Mutter und Brüder, Schwester, was immer, also neue Familie so da ist. Jede Entscheidung, die ihr trifft, betrifft auch und wird irgendwo auch, also der Familie, entweder zu gut oder zum Bösen oder zum Negativen hinführen. Jede Entscheidung, die ihr trifft. Jede Entscheidung, die du triffst, wird auch die Freundschaft, die ihr habt, irgendwo berühren. Weißt du, es gibt also manchmal so unter jungen Leuten, die haben Freundschaft, also zwei Mädels treffen sich irgendwo oder sind in der Gemeinde oder in der Schule oder was immer, Kameraden sind, und die treffen sich, und da haben sie so eine enge Gemeinschaft, die gehen miteinander aus und die gehen und tun alle möglichen Sachen, alles zusammen, womöglich noch sogar in Urlaub zu fahren mit der Familie, damit man zusammen ist. Eine tiefe Freundschaft, ein Satz, eine Entscheidung scheitert. Alles das, was vorher aufgebaut worden ist. Und die sehen sich nicht mehr, die reden miteinander nicht mehr und die wollen auch einander nicht mehr treffen. Ein Satz, eine Entscheidung. In der Gemeinde ist auch so. So manch einer hat eine verkehrte Entscheidung getroffen. Und wo sind sie heute? Und so weißt du, die Entscheidungen, die sind sehr, 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 sehr wichtig. Und wir haben die Macht über dieses, dass wir entscheiden können. Weißt du, was mich immer bewundert? Ich meine, ich kenne die Prinzipien der Physik, aber immerhin und der Natur. Aber es wundert mich immer. Jetzt gerade, also bevor wir herkamen, waren wir noch in Toronto gewesen und dann bei meinem Bruder und meine Geschwister, die da wohnen. Und da sind wir raus zum See gegangen, Ontario Lake. Und sind wir rausgegangen. Und weißt du, was interessant ist? Da bläst der Wind von Süden. auf das Wasser. Und da siehst du die Boote gehen. West, Osten, Norden und nach Süden. Aber der Wind kommt nur von Süden. Wie kann das sein, wenn du nur so vorstellst, also sagen wir jetzt hier Süden, okay? Und der Wind kommt jetzt von der Seite und du gehst gegen den Wind nach Süden und einer also geht nach Westen und der andere nach Osten bei selben Wind. Was macht dieses aus? Ist der Mann, der an der Segel ist, dran ist, er stellt die Segel so, dass er denselben Wind, der da von Süden kommt, ihm hilft, dass er nach Westen fährt oder nach Osten fährt oder nach Norden oder nach Süden fährt. Wie er die Segel stellt. Die Entscheidung in deinem Leben sind so wie die Segel und dann kannst du also runter den See in eine Richtung oder die andere gehen. Also deine Entscheidungen schicken dir entweder also die Straße runter zum Verderben oder die Straße zu ewigem Leben und Freude und Fülle. Eine Entscheidung eines Tages bestimmt das in deinem und meinem Leben. Und danach also jede weitere Entscheidung genauso. Ihr könnt euch vorstellen, da ist ein Lot. Ein reicher Mann kann sich mit seinem guten Freund Abraham und Verwandten nicht mehr vertragen, zu viele, also zu viel Herde, zu viele Schafe, zu viel alles, ne? Und so hat er, okay, so, wir entscheiden uns jetzt. Also, du hast die Entscheidung, Lot. Du kannst sagen, wo du gehen willst. Gehst du nach Norden, dann gehe ich nach Süden. Gehst du nach Westen, gehe ich nach Osten. Also genau gegensätzte Richtung. Aber du hast die Entscheidung. Und weißt du, was die Bibel sagt? Also, es ist ein sehr interessanter Vers. Und Lot hob seine Augen auf, er sah und erkannte, dass das, was vor ihm war, gut ist. Er schaut also da runter nach der wunderbaren grünen Auen, sieht einen wunderbaren, also grünen Streifen da, also da ist viel Wasser und da sind Bäume, da sind Früchte, da wächst alles, du, da gedeiht alles. Man, sagt er, wenn ich jetzt eine Entscheidung habe, da will ich dahin. Ist okay mit dir, Abraham? Ja, ist gut. Wenn du das willst, du kennst Sodom. Und du weißt, was da läuft. Und wenn du deine Entscheidung triffst aufgrund von dem Grünen, von dem, was er dachte, attraktiv zu sein, wenn du deine Entscheidung triffst, dass du da hingehen willst, dann musst du mit Konsequenzen leben. Ne, ich will dahin. Okay. Er ist eine gegengesetzte Richtung. Felsen, Trockenheit, nicht viel da. Nun, und jetzt, die Bibel gibt uns einige Prinzipien da drin, weißt du, was in diesem Zusammenhang steht. Was war die Ursache seiner Entscheidung gewesen? Ich habe so ein paar Punkte da aufgeschrieben. Erstmal die Gesinnung der irdischen Vorteile und Gier. Er hat gesehen, da gibt es Vorteile. Ja, das ist ja gut, wenn du menschlich guckst, also da gab es gewisse Vorteile, aber diese Vorteile sind noch nicht deine Vorteile. Sehr oft entscheiden wir im Augenblick in einer Situation und sagen, also das ist ein Vorteil da, siehst du, also das musst du machen oder da musst du hin oder das sollst du tun. Also da sind Vorteile da. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Bei ihm war es so gewesen. Mangel an Großzügigkeit, da war die Selbstsucht da. Ich will es haben, du. Ich will es an mich reißen. Ich will reich werden, noch reicher, wie ich bin. Ne? Also das war so in seinem Dienst drin. Und dann war die Missachtung gegen das, was er glaubte. Er wusste Sodom. Er wusste die Sünde Sodoms. Er kannte sich da gut aus. Und trotzdem hatte sein Glauben und sein also eigene Überzeugungen verlassen und geht also trotzdem nach Sodom. Was passiert mit diesem Lot dann? Es geht immer tiefer, tiefer, tiefer und tiefer in seinem Leben. Alles das, was er sich versprochen hat und was er als attraktiv, als vorteilhaft gesehen hat, ist nicht entstanden. Schau mal, was ihm passierte. Erstmal verlor er seinen Freund Abraham, dann sein Reichtum. Also der ist nur also mit der Leibe da losgekommen. Du, alles, was er gehabt hat, ist alles drinnen geblieben und ist alles verbrannt. Also der kam praktisch mit nichts aus dieser Stadt raus. Er verlor seinen Einfluss, saß in der Tore Sodoms, die auch weggebrannt ist. Da hat er auch keine Position mehr gehabt. Er verlor seine Frau, also die ihm da stecken geblieben ist als Salzsäule. Er hat also Ehre verloren und die Gegenwart Gottes. Mit nichts kam er raus, zu nichts. Er sah so gut aus, so attraktiv. Also man würde sagen, also das würde so richtig so wirtschaftliche Aufblühen sein. Man, du, wenn du da hinkommst, du, also da kannst du powern, da wird so viel Gutes geschehen. Mit nichts kam er raus, verlor seine Frau, alles andere und selbst also diese innige Gemeinschaft mit Gott. Eine Entscheidung brachte zu nichts. Das sind viele andere Themen, über die ich reden könnte. Karl Marx, Josef Stalin, wollte Missionare werden. Eines Tages, eine Entscheidung. Und was sind sie geworden? Menschen, die Millionen von Menschen durch ihre Lehre, ob das jetzt Marxismus, Kommunismus, Leninismus und was alles dazu gehört, dann hinterher, ne, haben sie für 70 Jahre Menschen gequält und zum Teil heute noch. Also wenn ihr nach hinten geht, da werdet ihr wissen, also was Kommunismus ist. Weißt du, ich habe einmal in Düsseldorf gepredigt, als ich Teen Challenge Evangelist war, in einer Aula. Damals habe ich für Teen Challenge gearbeitet und da kamen alle möglichen Drogenabhängige und alle möglichen andere Leute da. Die Saal war poppenvoll, da waren so 1000 Jugendliche da gewesen und weißt du, da habe ich dort gepredigt und da waren so 5 vorne gestanden und da haben sie Wörter gesagt, die ich nicht wiederholen kann. Und da haben sie gesagt, Kommunismus, Kommunismus, Kommunismus. Und da habe ich zu den 5 Jungs dann, nachdem ich fertig war, bin runtergegangen und gesagt, warte ich schon mal in einem kommunistischen Land? Nö. Ich sage, weißt du was, ich würde euch gerne ein Ticket, ein Weg, ne, einfache Fahrt, nach Russland zahlen, dass ihr nicht mehr zurückkommt. Und da möchte ich gerne wissen, ob ihr immer noch Kommunismus, Kommunismus, Kommunismus sagen werdet. Das war schon vor Jahren zurück, als noch die USSR da war. Und da habe ich ihnen gesagt, du, ich bin geboren in einem kommunistischen Land. Ich kenne Kommunismus, ihr kennt es nicht. In Deutschland Kommunismus zu schreien, ist Blödsinn. Du musst mal da gelebt haben. Und dann zu wissen, was Kommunismus ist. Keine Ahnung. 2 Menschen, die ihre Entscheidung getroffen haben, nicht also Missionare zu werden, sondern Menschen zu werden, die alles das andere einführen als was missionarische Arbeit ist. Deutsche Geschichte beweist und sagt uns, ein Hitler, der wollte katholischer Priest werden. Zum Mörder von 6 Millionen oder was immer, also die Zahlen, sie spielt keine Rolle. Ob das jetzt 1 Million oder 6 Millionen sind, das ist alles zu viel. Ein Mann, eine Entscheidung und so viele Millionen von Menschen um die Welt rum, neben den Juden her, sind gestorben wegen einem Mann, seiner Entscheidung. Lass mich mal abschließen, das kurz mit zurück zum Josef. Die Bibel sagt uns, er traf die Entscheidung. Josef, Mose. Er traf die Entscheidung. Und weißt du, wenn du so den Text liest, dann merkst du gar nicht, also, wo ist jetzt Gott in dieser ganzen Sache? Alle diese Jahre. Und jetzt Gott ruft ihn und er wird zum Befreier Israels werden. Und weißt du, was mich sehr freut? Er hat sich von Schätzen abgesagt, er hat sich von der Macht abgesagt, er sollte Pharao werden, er sollte alles das genießen, was dort ist. Und jetzt kommt Mose zurück. Wer ist der Führer? Mose oder Pharao? Ha? Auf einmal merkst du, Pharao, du hast nichts mehr zu sagen, du. Hier ist der Mose, der Mann Gottes, der steht da im Namen Gottes und redet da. Der hat Macht ausgeübt über den Pharao, wie kein anderes tun könnte. Ja, du, er hat alles Reichtum verlassen, hat sich abgesagt davon. Und was passierte? Zuletzt haben die Israeliten, also die Ägypter, den Israeliten das ganze Reichtum hingetragen. Die haben sie beschenkt mit Gold, Silber und allem, was nur aus Ägypten in ihren eigenen Höfen hatte. Alles Israeliten gegeben, du. Die haben nicht nur kassiert zurück, was da investiert wurde. Die haben sogar Zinsen und alles obendrauf bekommen und noch mehr. Die sind reicher aus Ägypten gegangen, wie einer sich vorstellen konnte. So hatte Mose am Ende mehr gehabt, als wenn er in Ägypten bleiben würde. Gott lässt sich nicht schenken. Wenn wir die richtige Entscheidung treffen, zu seiner Zeit, zu seinem Punkt, kommt Gott und zeigt uns, du, wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, du, da liegt ein Segen drauf und den wirst du genießen in der Fülle und Überfluss. Und da gibt es Menschen heutzutage, die versuchen irgendwo ihr Leben zu meistern und zu, durchzukommen und da ist nur eine Quälerei und da ist alles so ein bisschen unzufrieden und man hat keinen Bock, ist man unter Stress und alle möglichen Sachen geschehen. Weißt du warum? Weil wir Konsequenzen unserer Entscheidungen leben. Und Gott will das nicht. Was hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und das Leben in voller Genüge habt. Das ist Gottes Wille. Er will nicht, dass wir da jetzt, also ja, wir müssen alle absagen, wir dürfen gar nichts mehr genießen, wir können uns auch nicht mehr freuen. Jetzt sind wir nur noch Gottes Kinder. Nein, 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 nein. Du, kein Mensch in dieser Welt kann so froh und so glücklich und so ausgefüllt leben wie ein Christ. Kein Mensch. Wenn du Jesus hast und wenn du die wirkliche Erscheinung für Jesus getroffen hast und ihm dienst, ich kann dir sagen, es gibt kein besseres Leben auf dieser Erde. Und so manch einer von uns, wenn wir jung waren, dachten wir, ja, wir schauten aus der Kirchefenster raus, haben nach unten geschaut, sagen wir, ach, die jungen Leute, die gehen dahin und dorthin und die haben so und die haben so und die dürfen am Wochenende dies machen und das machen und so. Und wir müssen zur Jugendstunde gehen, wir müssen im Gottesdienst sein, wir müssen das ganze Wochenende praktisch in die Kirche verbringen und so. Ja, du, ich war 13 Jahre alt, ich habe das alles mitgemacht. Mein Vater war Pastor gewesen. Und ich könnte sagen, da gab es eine Zeit, wo ich das nicht verstanden habe, was die Gemeinde anbetrifft. Also ich habe gesagt, warum bin ich in einem Pastorenhaus aufgewachsen? Meine Freundin erzählte jeden Montag, was sie alles getrieben haben, du. Und ich sagte, was hast du denn gemacht? Ja, was habe ich denn gemacht? Ich saß in der Kirche. Sonntagmorgen fingen wir an um 8 Uhr, ne? 9 Uhr, also von 8 bis 9 Gebetsstunde, von 9 bis halb 12 hatten Gottesdienst. Da haben wir Mittagspause gehabt, da haben wir 1 Uhr, also die Jugend gehabt, dann die Orchesterübung, zweite Gottesdienst, Nachmittag um 14.30 Uhr bis 15 Uhr, dann Chorübung und dann wieder Abendgottesdienst. Wir sind praktisch von 8 Uhr bis 10 Uhr abends in der Kirche gewesen am Sonntag. Als junger Mensch. Und heutzutage, wenn wir für eine Stunde und 20 Minuten zum Gottesdienst gehen, ist schon zu viel. Ja? Das ist nur deswegen, weißt du, weil wir irgendwo anders unsere Freude suchen. Aber wenn wir unsere Freude in dem Herrn finden, da kannst du auch den ganzen Tag Gottesdienst haben und bist trotzdem froh. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Junge Leute, lasst mir euch etwas sagen von jemandem, also der schon ziemlich viel von seinem Leben verlebt hat. Alle Stadien, die ich durchgehen werde, sind wir schon gegangen und sind hinter uns. Aber eins kann ich euch sagen. Denkt daran, dass was immer eure Entscheidung ist, von der Entscheidung werdet ihr leben. Und wie ihr da leben werdet, das ist bestimmt, wie ihr eure Entscheidung trifft. Und ich glaube, dass es auch hier heute Abend Menschen gibt, die einfach ja, irgendwo an der Schwelle stehen, dass es so manche scheinen, ob das jetzt beruflich ist, ob das jetzt Partnerschaft ist, ob das jetzt also vielleicht nochmal Entscheidung für oder gegen Gott oder überhaupt also Christus zu folgen oder nicht zu folgen. Vielleicht sind solche Menschen heute Abend da. Vielleicht seid ihr älter schon, ihr lieben Geschwister, und da steht ihr auch irgendwo vor einer Entscheidung, also die ganz wichtig ist. Denke daran, eine Entscheidung kann dir Erfüllung bringen, Verdammnis bringen, Erfolg oder Unerfolg, Freude oder Leid. Was immer das ist, das sind immer zwei Möglichkeiten. Und jede Entscheidung beinhaltet beide, je nachdem, wie du sie triffst. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir diese Zeit so in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Herr, du hast uns Leben geschenkt. Du hast uns so weit gebracht, wie wir sind heute Abend. Jung oder alt. Was immer wir bis jetzt gelebt haben, sind Dinge gewesen, für die wir uns entschieden haben. Vielleicht manche junge Leute müssen Entscheidungen mit ihren Eltern leben. Und das ist auch gut so, weil die Verantwortung darüber tragen. Aber Herr, das sind Dinge, die vor ihnen sind. Entscheidungen, die sie treffen sollen. Wichtige Entscheidungen, die Konsequenzen haben vielleicht für den Rest ihres Lebens. Und manchmal ist es so schwer, so eine Entscheidung zu treffen, weil man die Zukunft nicht kennt. Aber Herr, du kennst die Zukunft. Und darum bitte ich dich, dass du heute Abend durch dein Wort jeden Einzelnen von uns angesprochen hast, Kraft und Gnade schenkst, solche Entscheidungen zu treffen, die dir wohlgefällig sind, die uns wirklich das Leben voller Genüge bringen. Und danke, Herr, dass dein Wort und der Heilige Geist uns zur Verfügung stehen, zu leiten und uns zu führen, damit wir nicht in der Finsternis und Dunkelheit herumwandeln müssen, sondern, Herr, dass wir im Licht sein dürfen, zu sehen, wo ist der Weg. Und du hast uns gesagt, dass du der Weg bist, du bist die Wahrheit und das Leben, du bist die Tür. Niemand kommt zum Vater, außer dem durch dich. Und wenn wir diese Entscheidung nicht treffen können, Herr, da geht es daneben. Da geht es am Himmel vorbei. Da geht es an Glück und also Wohlgefallen Gottes vorbei. Das sind Konsequenzen, die wir heute gar nicht erwägen können. Und so bitte ich dich, Herr, dass du heute Abend uns helfen möchtest. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir heute Abend in der Lage sind, Ja zu sagen zu Dingen, die in deinem Willen stehen. Und dass wir uns von dir belehren lassen, dass wir nicht Konsequenzen leben müssen, so viele andere Menschen, die so ein Leben führen. Und bevor ich schließe, gerade so, wie wir sitzen, da möchte ich fragen, ist jemand da und sagst du, weißt du, ich stehe gerade vor einer Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das jetzt also eine Entscheidung ist, also in deinem Berufsleben oder in der Schule, um Beruf zu lernen, oder ist das jetzt eine Sache, also wo du Beziehung suchst, wo du irgendeine in einer Art und Weise also eine Antwort von Gott erwartest und du musst sagen, ja du, Herr, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich will für dich beten, ganz kurz. Ich will nicht rausrufen, du brauchst keine Angst haben. Also ich will nur also für dich beten, konsequent also beten dann. Also wenn du so eine Entscheidung also treffen sollst oder gerade bei Konsequenzen von einer Entscheidung dabei bist und sag Gott, du musst mir helfen, dass ich also diese Konsequenzen nicht leben muss. Da will ich für dich beten. Irgendjemand da? Heb deine Hand gerade da, so wo du bist. Dankeschön, danke, 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 danke. Ja, viele. Also Hände gehen auf. Ne? Also es heißt, also der Herr hat uns angesprochen. Und wir wollen also respondieren, wie Gott es haben möchte. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch deinen Geist uns immer wieder neu ansprichst, weil du uns liebst, weil du uns helfen möchtest und weil du uns so ausstatten möchtest, dass wir wirklich Zeuge deines Segens und deiner Fülle und deiner Freude sein möchten. Und ich bitte dir für jeden Einzelnen, die ihre Hand gehoben haben, dass sie wirklich zu dieser Entscheidung kommen, die du ihnen geben willst, damit ihr Leben dann danach auch also so gelebt werden kann, dass sie nicht von schlechten Konsequenzen her leiden müssen, sondern dass sie sich ihren Weges erfreuen können. Habe dir herzlichen Dank dafür, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir jeden Tag neu uns vor dir stellen dürfen und sagen, Herr, wo geht es lang? Herr, was soll ich tun? Herr, wo ist dein Weg? Was ist dein Wille? Und wenn wir da von deinem Geiste hören und so leiten lassen, dann dürfen wir dieses ausgefüllte Leben in der Fülle vor dir auch in dieser Welt da leben, auf dass dein Name verherrlicht werde. Habe dir Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. 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 Praise the Lord.